Guten Morgen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und schön, dich zu sehen. Für heute Morgen habe ich mir ein für mich persönlich etwas schwierigeres Thema ausgesucht. Eine Baustelle, an der ich sozusagen noch viel zu arbeiten habe. Etwas, das dem einen oder anderen vielleicht ganz leicht fällt. Frank hat es ja so ein bisschen bereits angesprochen. Ich würde mit euch heute gerne einige Gedanken teilen zum Thema Gemeinschaft, zu dem Thema Gottes Idee für das gemeinsame Miteinander. Wer Acht gibt auf sein soziales Umfeld und sich regelmäßig um Beziehungen zu anderen kümmert, lebt statistisch gesehen länger, schläft besser, erkrankt weniger häufig an Demenz und hat einen weniger hohen Blutdruck. Soweit die statistischen gesundheitlichen Auswirkungen von Gemeinschaft. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und ohne regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen geht es uns erwiesenermaßen schlechter. Gottes Idee vom gemeinschaftlichen Leben miteinander geht aber viel weit und noch weit hinaus über das gemeinsame Zeitverbringen. Gott ist ja selbst in sich selbst ein dreieiniger Gott und daher auch ein Gott der Gemeinschaft. Gott ist sich selbst zwar genug, hat aber trotzdem aus Liebe uns Menschen geschaffen. Wir sind geschaffen worden, um in der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen zu leben. Das heißt, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist tief in uns drin. Es ist sozusagen im Quelltext verankert. So. Aus der IT gesprochen. Gottes Vorstellung, seine Idee vom gemeinsamen Leben ist schlichtweg viel größer. Normalerweise versuche ich, einen Bogen in meine Predigt zu legen, so dass es dann am Ende auf das Evangelium, auf die frohe Botschaft und Jesu Tod und Auferstehung hinzielt. Heute will ich das mal ein bisschen anders machen. Heute möchte ich mich orientieren an dem Vers, den ich mir heute ausgesucht habe. Heute möchte ich ausgehen vom Evangelium und nicht hingehen. Jesus ist am Kreuz für meine und auch für deine Sünde gestorben. Er starb für unsere aller Verfehlungen. Jesus hat mich in all meinen Fehlern gesehen und hat Gnade mit mir. Er hat nicht alle meine Verfehlungen gezählt und sie mir vorgehalten. Guck mal, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht, da hast du wieder was falsch gemacht. Nein, er sieht das Gute in mir, er sieht das Gute in uns und er gestaltet uns neu, zu neuen Menschen, nach seinem Abbild. Er hat mit seinem Tod und seiner Wiederauferstehung den Grundstein für unsere Gemeinschaft als Geschwister in der Gemeinde gelegt. Sein Tod am Kreuz gilt auch für uns untereinander als Grundlage unserer Gemeinschaft. Durch ihn können wir uns als Schwester oder Bruder ansprechen, was ich übrigens ziemlich cool finde. Das ist was Großartiges. Wir sind nämlich alle Gottes Kinder. Dass Jesu für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, ist bestimmt die häufigste Botschaft, die wir von hier vorne verkünden. Dass er unsere Sünde vergeben hat, ist nicht irgendeine Nebenbotschaft oder irgendwo kleingedruckt im Beipackzettel, sondern das Opfer Jesu am Kreuz, das ist die eigentliche theologische Wahrheit. Das ist die Wahrheit, an der wir unser ganzes Leben lang zu knabbern haben. Das ist eigentlich das geistliche Schwarzbrot und der rote Faden, den wir immer wieder in der Bibel finden können. Und vielleicht, weil wir das so oft wiederholen, mag das vielleicht simpel oder einfach klingen. Aber der Tod Jesu, seine Auferstehung und die damit verbundene Vergebung meiner und deiner Sünde, das ist die Sensation jeden Tag aufs Neue. Wie Gott uns aus Barmherzigkeit ein neues Leben geschenkt hat, wie er sich selbst gegeben hat, um mit uns Gemeinschaft zu suchen. Das ist so groß und so phänomenal, dass wir eigentlich jedes Mal aufs Neue drüber staunen können. Ausgehend von dieser gewaltigen Botschaft möchte ich einmal in den heutigen Vers einsteigen. Der Vers ist in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. 1. Petrus, Kapitel 1, 22. Dieser Vers greift den Gedanken der Wiedergeburt Christi als Grundlage für unser gemeinsames Leben auf. In besonderer Weise sind wir adressiert, die sich der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt haben und ihr gehorcht haben. Wir sind angesprochen. Zwei aufeinanderfolgende Konsequenzen aus dem Hören und Annehmen der frohen Botschaft werden hier aufgeführt. Wir sind innerlich rein und damit sind wir befähigt, aufrichtig zu lieben. Gereinigt von der Last unserer Schuld sind wir für Gott ausgesondert, also gereinigt. Durch die Bekehrung zu Jesus haben wir einen Sinneswandel vollzogen. Wir wollen Gottes Willen in unserem Leben nacheilen. Durch diesen Sinneswandel sind wir innerlich rein gemacht worden. Unser Denken und Handeln sind, wenn es aus Gott ausgerichtet ist, geheiligt. Diese innere Ausrichtung zu Gott macht uns fähig, unseren Gegenüber in aufrichtiger Liebe zu begegnen. Wenn ich Neid, Missgunst, Lüge und Enttäuschung und all das Schlechte rausnehme und mein Gegenüber als Gottes gewolltes, geliebtes Kind ansehe, dann kann ich meinem Mitmenschen auch in reiner und ungeheuchelter Liebe begegnen. Interessant finde ich, dass im Blick und Ausrichten auf Gott hier die Brücke geschlagen wird. Durch das Ausrichten auf Gott wird in mir die Grundlage geschaffen, die ich brauche, um ganz praktisch meinen Mitmenschen Liebe entgegenzubringen. Diese Grundlage mündet in der Aufforderung, handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Wir sind gerettete Kinder Gottes. Gerettet sind wir aus seiner Gnade heraus. Gottes Barmherzigkeit als Vorbild für uns ist die Grundlage im gemeinsamen Umgang miteinander. Barmherzigkeit mit meinem Nächsten heißt auch, seine Fehler zu vergeben. Und es heißt, bereit zu sein, meinen Nächsten mit seinen Fehlern zu lieben. Nun kann ich mir meine Geschwister nicht unbedingt aussuchen. Ich bin das jüngste Kind von insgesamt 4 Geschwistern bei uns zu Hause und völlig unabhängig, ob ich mir meine Geschwister so ausgesucht hätte oder nicht, sie sind und bleiben meine Geschwister. Ich denke, genauso ist das in der Gemeinde. Wir können uns unsere Geschwister nicht immer aussuchen. Aber trotzdem sind wir alle miteinander verbunden. Verbunden in der Barmherzigkeit und der Liebe unseres Retters Jesus Christus. Wer bin ich, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester gering schätze? Den Bruder und die Schwester, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist und für die er sich selbst geopfert hat, weil er jeden Einzelnen für uns als unfassbar wertvoll ansieht. Wertschätzung hat aber auch wie die Handlungsaufforderung einen aktiven Teil. Und ich bin in der Vorbereitung über ein schönes Bild gestoßen, welches die Wichtigkeit dieses aktiven Kontaktsuchens so ein zugegebenermaßen bisschen übertrieben skizziert. Stellt euch vor, wir sind alle Bücher. Und ich weiß, da oben in der Ecke im Regal, da liegt ein gutes Buch. Und es ist gut, dass ich dieses Buch habe. Und es ist auch gut, dass ich darin lesen könnte. Es ist gut, ich kann es einfach aus dem Regal nehmen, wenn ich denn mal dazu komme. Und wenn ich das will. Aber eigentlich steht es auch ganz gut im Regal. Und da lasse ich es auch. Und es ist meiner Meinung nach, das wird so ein bisschen übertrieben in diesem Beispiel dargestellt, es ist so wichtig, dieser Aufforderung nachzukommen, das aktive Kontaktsuchen zu meinem Nächsten. Und ja, damit wir das vielleicht ein bisschen mitnehmen können, habe ich das als Ich-Botschaft formuliert, wo wir schon beim Wir sind. Ich suche nach Möglichkeiten, im Leben meiner Geschwister teilzuhaben. Das bedeutet, dass ich bereit bin, mich selbst zu investieren, dass ich bereit bin, teilzuhaben, teilzunehmen am Leben meines Gegenübers. Dies bedeutet aber auch für die Gemeinde, dass ich nach Möglichkeiten suche, mit anderen in Kontakt zu kommen, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen zum Beispiel. Das ist ein super Weg, um Kontakte zu knüpfen oder zu festigen. Gottes Plan von Gemeinschaft ist noch sehr viel größer, als gelegentlich hier und da mal Gleichgesinnte zu treffen. Die Bibel spricht nicht von der Zweckgemeinschaft der Jünger Jesu. Die Bibel spricht von Geschwistern, von Nachfolgern, von Brüdern und Schwestern. Sie spricht davon, sich einander unterzuordnen, mich selbst rauszunehmen und meinem Nächsten Raum zu geben, wenn er ihn benötigt oder sie ihn benötigt. Sie spricht vom gemeinsamen Lachen, vom gemeinsamen Weinen, so wie es in Römer Kapitel 12, Vers 15 skizziert wird. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Und ich denke, das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft echt fehlt. Für mein Gegenüber einfach mal da zu sein. Heute ist es ja ganz leicht, irgendwo physisch zu sein, ohne wirklich anwesend zu sein. Für jemanden da zu sein, bedeutet aber meine Aufmerksamkeit auf jemanden zu richten. Nach weltlichen Kriterien baue ich mir meinen Bekanntenkreis aus Menschen mit den gleichen Interessen und Meinungen, wie ich sie habe, auf. Nur wer mit mir auf einer Welle unterwegs ist, der verdient sich einen Platz in meinem knapp bemessenen Aufmerksamkeitsfenster. Und dieser Gedanke des Leistens, was muss ich leisten, damit ich angenommen werde? Was muss ich leisten, damit ich geliebt werde? In unserer Gesellschaft müssen wir uns das alles verdienen. Wir müssen uns unsere Anerkennung verdienen und die Aufmerksamkeit der anderen erst erarbeiten. Das ist aber nicht Gottes Vorstellung von Gemeinde. Gott will Gemeinschaft haben unter denen, die ihm nachfolgen. Ich muss mir meine Liebe bei Gott auch nicht erst verdienen. Ich muss nicht erst 20 oder sagen wir mal 1000 Mal das Vaterunser beten, bis Gott mich als sein Kind annimmt. Genauso muss ich in der Gemeinde nicht erst meinen Wert verdienen. Und dabei, bei dem Miteinander, kann es auch durchaus mal Punkte geben, an denen man sich mit der Meinung irgendwie aneinander gerät. Das gehört dazu, auch wenn es leichter ist, wenn alles friedlich zugeht. Aber manchmal, denke ich, müssen wir auch in Konfliktsituationen einander ertragen. Das ist dann besonders schwierig, wenn sich so ein Gemengelage aus unterschiedlichen Verfehlungen ergibt. Wenn sich beide Seiten zunehmend voneinander entfernen und nicht mehr miteinander reden wollen und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Ich denke, in sämtlichen Konfliktsituationen spielt Zeit eine entscheidende Rolle. Die Bibel drängt uns dazu, unsere Konflikte immer möglichst schnell anzugehen und keine Zeit verstreichen zu lassen. Wertvolle Zeit, mit der wir Raum geben, um Verletzungen noch tiefer einreißen zu lassen, sollten wir nicht einfach vergehen lassen. So heißt es zum Beispiel in Matthäus 5, 23, die Verse 23 und 24. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Also wenn etwas da ist, wo wir wissen, da müssen wir dran arbeiten, dann sagt die Bibel zu uns, löse das erst, kümmere dich darum, schieb das nicht auf die lange Bank. Umso länger wir warten, um auf die richtige Gelegenheit bei einem Fehler um Vergebung zu bitten, umso schädlicher kann das manchmal sein. Mit dem Warten darauf, dass sich ein Problem so ganz von alleine löst, ist es, denke ich mal, so ungefähr wie mit dreckigem Geschirr. Wenn man es einfach in die Spüle stellt und mit Wasser einweicht. Ich kenne das noch aus dem Studium. Da gibt es so zwei unterschiedliche Philosophien, wie das mit dem Geschirr zu lösen ist. Die eine Denkschule widmet sich dem vorbereitenden Einweichen. Hier wird das Geschirr mit viel Wasser zunächst einmal geflutet und dann einfach in der Spüle stehen gelassen. Und diese entsprechende Wasserbehandlung soll dann das Geschirr wie von selbst sauber werden lassen. Die zweite Art, dreckiges Geschirr wieder sauber zu bekommen, ist es zu spülen. Mit Bürste, Schwamm und Geschirrspülmittel. Und ich möchte heute mit einem Augenzwinkern dazu ermutigen, nicht erst zu warten, bis alles verkrustet und verhärtet ist. Ich möchte euch mit Matthäus Kapitel 5, 23 und 24 dazu ermutigen, eure Konflikte direkt und mutig zu lösen und um Vergebung zu bitten, wo die Beziehung zu eurem Nächsten belastet ist. Bei so richtigen Problemen, bei so Sachen, wo wir einfach das Gefühl haben, da ist definitiv was schiefgelaufen, da ist es echt wichtig, nicht unnötig Zeit verstreichen zu lassen und schnellstmöglich um Vergebung zu bitten. Und dann darauf zu hoffen, dass mein Gegenüber mir auch vergeben kann. Jetzt habe ich einige Punkte skizziert. Und ich möchte abschließend nochmal die Frage aufwerfen, zusammenfassend, wie können wir als Christen Gemeinschaft in der Gemeinde leben? Ich formuliere das alles als Ich-Sätze und hoffe, dass da so ein bisschen auch wieder die Inhalte aufgegriffen werden, die ich angesprochen habe. Jesus gibt mir die Grundlage, meinen Nächsten zu lieben. Ich bin dazu bereit, am Leben meiner Geschwister teilzunehmen. Ich bin bemüht, meinen Nächsten möglichst in Liebe zu begegnen. Konflikte versuche ich möglichst direkt zu lösen. In dem folgenden Vers aus dem 1. Petrusbrief, etwas weiter hinten, finden wir noch weitere wertvolle Ratschläge für den gemeinschaftlichen Umgang. Einige überschneiden sich mit den Punkten, über die wir ja schon gesprochen haben. Aber ich möchte abschließen mit diesem Vers und den Punkten, die da drin sind. Und noch etwas heißt es in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Genau, diese Punkte wollte ich euch noch mitgeben zum Abschluss. Haltet fest, einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen, einander als Geschwister lieben, barmherzig sein im Umgang miteinander und dem Nächsten in Demut begegnen. Gott schenke uns dabei seinen Segen. Amen.